SWR aktuell. Kontext.
Mit Sebastian Felser und einer Frage, die sich viele, gerade jüngere Menschen stellen. Welcher Job bringt mich eigentlich noch durchs Leben? Unsere Welt wandelt sich so schnell wie vielleicht noch nie. Das haben die Krisen der letzten Jahre, vom Klima über Corona bis zum Ukraine-Krieg, gezeigt. Welche Karriere kann ich da überhaupt planen? Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen mich durch eine Jahrzehnte andauernde Erwerbsbiografie bringen? Das ist unser Thema. Irgendwas mit ... Jobs mit und ohne Zukunft. Die beschäftigen uns heute im SWR aktuell Kontext. Dass sich ein Land und damit auch seine Wirtschaft verändert, das ist natürlich überhaupt kein neues Phänomen. Weder für die Betroffenen noch für uns hier, die wir darüber berichten. Das zeigt eine Sendung aus unserem Archiv. Denn 1976, da haben wir zum Beispiel schon über den letzten Kuhhirten des Westerwalds berichtet. Damals klang das dann so.
Ewald Groß aus Hellenhahn-Achelnberg im Westerwald ist in die Geschichte eingegangen, meint jedenfalls der Bruder. Der Grund, der 65-jährige Ewald war der letzte aktive Kuhhirt im Westerwald. Nun musste er sich damit abfinden, dass es erstmals 1976 mit dieser Tätigkeit vorbei ist. Seit Jahrzehnten fing er am 1. Mai mit der Arbeit an, die manchmal bis zum November anhielt. In Hellenhahn, Schellenberg, Neustadt und Weigandshain ging Ewald Groß seiner Arbeit nach. Axel Kollecker hat ihn jetzt aufgesucht und sich mit ihm unterhalten. Vielleicht wird das für einige Hörer eine besondere Freude sein, die Sprache der Westerwälder einmal original zu hören. Aber wenn es Ihnen zu schwer sein sollte, alles zu verstehen, wir liefern Ihnen die inhaltliche Übersetzung rasch nach.
Gab es dann früher mal Konkurrenzkämpfe mit anderen Kuhhirten hier oben?
No, da habe ich mich gar nicht mit abgegeben.
No. Und das ist an sich auch ein ganz gesunder Beruf, ne?
Ja, schon noch in Arzt nichts gebraucht.
Noch nie einen Arzt gebraucht?
Ja, gut, weil die Zähne sind.
Ja. Ja. Die Zähne
ich konnte, ich konnte noch kein Pfeifchen mehr halten, weil ich noch keinen Zigarren mehr. Jetzt kann ich mir alles sagen.
Ja. Und Pfeifchen schmeckt?
Ja, und die Zigar.
Und die Zigar auch dazu. Wann haben Sie denn morgens früh angefangen?
Halb sieben ich Kaffee getrunken, weil um acht war ich schon da.
Hier am Tisch sind wir ja in so einem kleinen Familienkreis, kann man sagen. Herr Groß, Ihr Bruder sitzt auf meiner anderen Seite. Jetzt fragen wir ihn doch mal. So manchmal sucht man ja in so Gegenden, wie beispielsweise auch im Westerwald, ein Original. Meinen Sie, Ihr Bruder Ewald Groß, wer ist
er? Ja, er ist in die Geschichte eingegangen, indem er der letzte Kuhhirt war. Es gab früher in jedem Dorf, gab es ja zwei Kuhhirte sogar. Und jetzt war das hier die letzten Jahre, wo das Vieh meistens in Koppel kam, ist der Kuhhirt so langsam von der Bühne verschwunden.
Alte Berufe sterben aus, werden was für Museen, Restauratoren oder den Heimatverein. Andere Berufe entstehen neu. Wie identifizieren wir aber Berufe und Branchen mit und ohne Zukunft? Darüber habe ich mit Friederike Müller-Friemhaut gesprochen. Sie ist Professorin an der Hochschule für Ökonomie und Management in Köln und beschäftigt sich dort mit Strategie- und Innovationsfragen. Wer heute einen Job sucht oder eine neue Karriere beginnt, kann sich natürlich an den eigenen Fingern abzählen. Um Bereiche, die zum Beispiel mit fossiler Energiegewinnung zu tun haben, Stichwort Öl und Gas, sollte ich gerade als Einsteigerin oder Einsteiger vielleicht eher einen Bogen machen. Andersrum werden wir wohl nicht darum rumkommen, uns auf einen spürbaren Klimawandel einzustellen. Sprich, wer sich beruflich in Branchen orientiert, die hier Lösungen anbieten, dürfte auf lange Zeit genug zu tun haben. Fallen Ihnen da noch ein paar Beispiele ein?
Ja, gibt's viele Beispiele, aber im Grunde sind die banal. Also wie man in den 90er Jahren noch gesagt hat, was machst du denn irgendwas mit Medien? Das kam ja auch immer ganz gut an. Ist das heute irgendwas mit KI oder irgendwas mit IT? Also Coden und Programmieren lernen gilt immer als heißer Tipp. Oder die Ingenieure gehen dann irgendwie in regenerative Energien rein oder so. Das sind aber Dinge, die man sich an fünf Fingern eigentlich selber abzählen kann.
Und vor allen Dingen haben diese Tipps natürlich auch nicht mehr die beste Haltbarkeit. Denn hätten wir diese Sendung vor 10 Jahren gemacht, da hätten wir vielleicht nicht so vor einer Ausbildung im Automobilsektor abgeraten mit der Ansage, oh, der Verbrennungsmotor, der steht kurz vor dem Ende, sondern vielleicht hätten wir eher ein großes Fragezeichen beim Finanzsektor gemacht, so relativ kurz nach der Finanzkrise, als das Bankensystem am Ende schien. Jetzt haben aber die Fintech-Unternehmen die ganze Finanzbranche ja nicht so zügig aufgemischt wie erwartet und andersrum kommt eben jetzt die E-Mobilität scheinbar schneller. Also meine Frage wäre, wie kann ich denn überhaupt eine Karriere planen, wenn ich gar nicht weiß, ob es meine ganze Branche in 15 Jahren so überhaupt noch geben wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben einfach das Problem, dass wir Gleichzeitigkeiten haben und viele Parallelitäten. Das verunsichert natürlich noch mal mehr. Also das ist gar nicht so sehr die rasante Dynamik, das würde ja schon reichen, sondern dass wir eben auch eigentlich widersprüchliche Entwicklungen sehen. Also es gibt viele Leute, viele junge Leute, die jetzt bei der Kommune anheuern wollen oder in sehr, sehr sichere Jobs rein wollen. Der Faktor psychologische Sicherheit wird gerade intensiv beforscht und geht natürlich in diesen Dauerkrisen, die wir gerade haben, hoch. Das ist ja auch nachvollziehbar. Und da gibt es auf der anderen Seite aber auch die Seeker, so Sucher könnte man die nennen. Also natürlich wissen alle Jungen, dass wir in nahezu jeder Branche Arbeitnehmermärkte haben. Das heißt, die Macht liegt bei denjenigen, die einen Job suchen, weil fast alle Branchen Fachkräfte suchen. Ja, wir haben eben Mangel. Und das nutzen einige dann auch aus. Die sagen, wenn es mir nicht mehr gefällt und wenn ich die Faxen dicke habe in einem Betrieb, der schlecht führt oder wo mir das Teamklima oder die Atmosphäre nicht gefällt, dann gehe ich halt weg und suche mir was Neues. Und in der heutigen Generation, im Unterschied zu uns Erwachsenen, Stichwort geburtenstarke Jahrgänge, können die das auch. Ja, also da liegt die Macht. Und das verunsichert, wenn man sich das ansieht. Also die einen gehen in sichere Häfen und die anderen sagen, oh, ich bin jetzt mal ganz entspannt und such mir die so ein bisschen Rosinenpickerei, die Rosinen in meiner Branche heraus. Und beides geht gut. Die Frage ist eigentlich, was machen in der Situation die Betriebe? Also du musst ja Leute ziehen. Wir haben ja Fachkräftemangel, das ist eine Not der Unternehmen. Und die andere Perspektive ist, was mache ich als Mitarbeiter, wenn ich jetzt gekündigt worden bin oder selber gekündigt habe, weil es mir da nicht mehr gefällt? Was wären dann gute Orientierungsmuster? Die beiden Stränge, die sind eigentlich der praktisch interessante Weg.
Auf die Perspektive der Unternehmen schauen wir gleich mit der Industrie- und Handelskammer Stuttgart. Und wie sich das Verhältnis zwischen Unternehmen und Angestellten entwickelt, dazu hören wir am Ende der Sendung nochmals Friederike Müller-Friemuth. Sie ist Professorin an der Hochschule für Ökonomie und Management in Köln und beschäftigt sich dort mit Strategie- und Innovationsfragen. Für den Moment ist erstmal klar, eine Karriere verläuft heute bei weitem nicht mehr so geradlinig, wie das früher vielleicht der Fall war. Das erleben viele Menschen als Unsicherheit, als Zwang. Aber manche orientieren sich auch freiwillig um. So ist es Isolde Hache-Neuzner gegangen. Sie hat mit über 50 erfolgreich eine Ausbildung absolviert und ist jetzt Krankenpflegerin. Unsere Reporterin Susanne Bessler hat Isolde Hache-Neuzner begleitet.
So, dann müssen wir das Bett aber mal ein Stückchen hochfahren, sonst kriege ich es am Rücken, gell?
Seit 4 Stunden ist Isolde Hache-Neuzner auf den Beinen. Frühdienst in der Akutgeriatrie in Sinsheim. Die 53-Jährige hat schon 5 hochbetagten Patienten beim Waschen geholfen, Frühstück serviert und Blutdruck gemessen. Jetzt muss sie eine 88-Jährige mit Hüftfraktur mobilisieren.
Es ist ein anstrengender Beruf, sowohl mental als auch körperlich. Aber er gibt auch mal viel. Er gibt auch tatsächlich sehr viel. Also wenn ich sehe, manche Patienten kommen, und ich denke, oh mein Gott, die wäre ja nie wieder. Und dann marschiere sie raus. Also es ist grandios.
Vor 4 Jahren saß Isolde Hache-Neuzner noch bei einem Discounter an der Kasse, räumte Regale ein. Auch wichtig, auch anstrengend, aber wirklich Spaß machte ihr das nicht. Bis ihre erwachsene Tochter, auch sie ist Krankenpflegerin, sie dazu ermutigte, mit 50 nochmal einen komplett neuen Beruf zu lernen. Das kostete Mut. Denn es bedeutete auch, nochmal ganz von vorn anfangen, nochmal lernen und vor allem nochmal Prüfungen.
Wenn ich mit dem Patienten neu bin, kann ich. Aber wenn mir jemand auf die Finger guckt, dann ist das eine Schaltjahrprüfung. Du kriegst so auf die Finger geguckt. Und dann passieren dir Fehler, dann klopfst du an einer Tür, wo du rausgehst, für lauter, ne? Ja, das ist im Alter, glaube ich, schlimmer, Prüfungen.
Um ihre Ausbildung zu finanzieren, verbrauchte die 53-Jährige fast ihre gesamten Ersparnisse. Doch es gab auch Unterstützung von der Agentur für Arbeit und den Sinsheimer GRN-Kliniken. Dort wollte man sie nach kurzer Probezeit unbedingt haben. Ihr Alter völlig egal.
Manche Branchen erscheinen attraktiver, andere weniger attraktiv. Welche Branche wie ankommt, kann sehr von der Perspektive abhängen, aus der Interessentinnen und Interessenten darauf blicken, aber auch von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Die Corona-Krise zum Beispiel hat dem Gesundheitssektor erstmal viel Respekt eingebracht und auch die Hoffnung darauf, dass sich die Arbeitsbedingungen dort mittelfristig verbessern. Wie spürbar diese Verbesserungen ausfallen, wird sich zeigen. Der Ukraine-Krieg hat zu wirtschaftlichen Verwerfungen geführt, von der Energie bis zur Ernährung, die wenige Monate vor Kriegsausbruch kaum jemand absehen konnte. Auch hier ist die Zukunft ungewiss. Und auch die Banken haben schwierige Jahre hinter sich und vielleicht noch schwierigere vor sich, wenn Online-Banken und Startups aus der sogenannten Fintech-Branche das Filialgeschäft irgendwann vielleicht völlig obsolet werden lassen. Wie gehen Unternehmen mit diesen Zukunftsfragen und Risiken um? Darüber habe ich mit Andrea Bosch gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin des Bereichs berufliche Bildung und Fachkräfte bei der IHK Stuttgart. Fangen wir doch mal mit so einem konkreten Beispiel an. In meiner Jugend habe ich mir noch Sprüche angehört wie »Zur Sparkasse musst du gehen, das ist ein krisenfester Job«. Aber inzwischen ist die Sparkasse meiner Heimatstadt, mit der Nachbarstadt fusioniert, hat nicht wenige Filialen geschlossen, erfolglos eine eigene Bezahl-App rausgebracht und sich dann doch an Verfahren wie Google oder Apple Pay am Ende beteiligt. Erfolgsgeschichten, die Lust auf eigengemachte Zukunft machen, die klingen ja irgendwie anders. Also wie überzeugt so ein Unternehmen Menschen, dort noch Karriere machen zu wollen?
Ja, Sie haben jetzt eigentlich sehr, sehr anschaulich dargestellt, wie sich die Wirtschaft tatsächlich verändert, wie sich Branchen, wie sich Bereiche verändern. Und das hat natürlich sehr, sehr unterschiedliche Ursachen, angefangen bei der digitalen Transformation, die in allen Wirtschaftszweigen massive Einflüsse hat auf das Berufs- und Arbeitsleben. Seit über 2 Jahren kämpfen wir mit der Pandemie, auch der Krieg in der Ukraine geht nicht spurlos am Berufs- und Arbeitsleben vorbei. All diese Veränderungen führen letztendlich auch dazu, dass sich Berufsbilder verändern. Und jetzt ganz konkret im Bankensektor, ja, hier hat sich sehr, sehr viel verändert. Wir hatten vor vielen Jahren schon mit der Finanzkrise zu kämpfen. Das Image im Übrigen auch der Bankenberufe hat sehr gelitten. Der Mitarbeiter am Schalter, der den Kunden berät, gehört der Vergangenheit an. Ein Großteil der Bevölkerung nutzt Online-Banking und da brauchen wir andere Qualifikationen. Das heißt also, der Bankkaufmann, der stirbt nicht komplett aus, aber er wird weniger gebraucht in den Unternehmen. Aber es wird dann auch ein Stück weit umstrukturiert in andere Berufsbereiche, Kaufleute für Versicherung und Finanzen, IT-Auszubildende, also als Fachinformatiker oder auch im Bereich der kaufmännischen IT-Berufe bieten sie Ausbildungsplätze an.
Früher bin ich ja am Weltspartag mit dem Sparschwein unterm Arm so zur Bank hingegangen und habe dann diesen Schalterbetrieb erlebt. Ich hatte irgendwie eine Vorstellung davon. Wie machen Sie das heute? Ich meine, wenn Sie so eine Bank sind, wie, das sind jetzt Berufsbilder, die Sie gesagt haben, da ist mir auf den ersten Blick nicht so ganz klar, was ist denn deren Aufgabe? Wie sieht deren Alltag aus? Also wie bringen Sie da solche Berufsbilder und auch Möglichkeiten dann an die Frau oder an den Mann, der das machen soll?
Also diese Zeiten habe ich auch noch erlebt, tatsächlich mit dem Sparschwein in die Filiale zu marschieren. Erreichen tun wir die jungen Menschen vor allem in den Schulen, indem wir beispielsweise Ausbildungsbotschafter, das sind Auszubildende aus Unternehmen, in die Schulen reinschicken und diese Auszubildende erzählen dann authentisch, was sie in ihrer Ausbildung alles vermittelt bekommen und wie der betriebliche Alltag abläuft.
Gibt es denn bei Ihnen auch Unternehmen, die sich überhaupt nicht retten können, weil viele Menschen dort ihre Zukunft und die Zukunft der Wirtschaft sehen? Also in Stuttgart denke ich natürlich als Automobilstandort zum Beispiel an Batterieentwicklung oder auch Hersteller von Elektroanlagen.
Ja, also generell hat sich der Bewerbermarkt in den letzten 2, 3 Jahren schon sehr deutlich verschoben. Und auch die großen Unternehmen, die Sie jetzt auch speziell da im Blick haben, spüren eher einen Bewerberschwund. Das liegt aus meiner Sicht ein Stück weit auch an den veränderten Wertevorstellungen der jungen Menschen, die vielleicht ein Automobil nicht mehr entsprechend der eigenen Wertevorstellungen sehen.
Es lässt sich ja nicht leugnen, dass das Geschäftsmodell von manchen Firmen, etwa die oft genannten Zulieferer für die Verbrennungsmotoren in der Automobilindustrie, mittelfristig ihr Kerngeschäft so verlieren werden. Gleichzeitig gibt es ja aber Auszubildende, die gerade in diesen Bereichen in den letzten Jahren noch ihre Lehre abgeschlossen haben. Was machen Sie eigentlich mit solchen Leuten, die ja eigentlich am Anfang ihrer Karriere stehen?
Ja, diese Personen müssen natürlich entsprechend nachqualifiziert werden. Wobei es eigentlich schon immer so war, dass ich mit einer Ausbildung jetzt keine Lebensstellung hatte und damit das Lernen abgeschlossen war nach der Ausbildung. Das lebenslange Lernen gewinnt jetzt natürlich aktuell immer mehr an Bedeutung. Und der Schritt ist einfach, die Personen entsprechend nachzuqualifizieren. Die IHK Stuttgart gemeinsam mit der IHK Karlsruhe und Reutlingen entwickeln eine Zusatzqualifikation im Bereich der künstlichen Intelligenz, die ich bereits während einer Ausbildung belegen kann und mit einer Prüfung abschließen kann. Wir arbeiten in diesem Projekt zusammen auch mit der Universität Stuttgart und der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ja, entwickeln hier einfach neue Profile, die den Bedarf der Unternehmen hier abdecken können.
Trotzdem ist es ja eine Entwicklung, die jetzt nicht ganz angstfrei über die Bühne gegangen ist. Wie haben Sie da, wenn Sie so in die Unternehmen reingehorcht haben und Sie mit diesen Prozessen ja auch konfrontiert haben und überlegt haben, was machen wir jetzt, haben Sie da das Gefühl gehabt, dass das im ersten Moment vielleicht von ein bisschen Panik begleitet war oder ist da vor allen Dingen Aufbruchswille jetzt geblieben? Wie ist es von der Atmosphäre her in diesen Unternehmen, wo ganz klar ist, hier wird die Zukunft ganz anders laufen als die Gegenwart?
Also unsere Beobachtung ist schon, dass die Unternehmen da eine klare Aufbruchsstimmung haben, weil sie wissen, dass sie nur dann am Markt noch bestehen können, wenn sie sich an dieser Stelle weiterentwickeln und auch die Mitarbeiter entsprechend weiter qualifizieren. Insofern sehe ich jetzt eigentlich weniger die Angst. Ich glaube, das sind eher die Rahmenbedingungen, wie es wirtschaftlich beispielsweise auch weitergeht, wie es mit den Lieferketten weitergeht und Ähnliches. Also ich glaube, dieser Veränderungsprozess auch, was die Berufsbilder anbelangt, den hatten wir schon immer. Er ist vielleicht jetzt etwas beschleunigter abgelaufen, aber die Unternehmen sind da eigentlich ganz gut gerüstet, ist mein Eindruck.
Das sagt Andrea Bosch. Sie ist Geschäftsführerin des Bereichs berufliche Bildung und Fachkräfte bei der IHK Stuttgart. Wie sehr Wandel und Wirtschaft zueinander gehören, zeigen auch Berufsbezeichnungen, die heute kaum noch jemand versteht. Oder wissen Sie, was ein Holzküfer ist? Ich wusste es nicht und habe jetzt erstmal gelernt, dass das die Menschen waren, die Holzfässer hergestellt haben. Dass dieser Beruf praktisch ausgestorben ist, ist bereits rund ein Vierteljahrhundert her. Aber unser Reporter Wolfgang Bartels hat den letzten verbleibenden Küfer an der Mosel 1998 damals getroffen.
Millimeter für Millimeter rutscht der stramme Eisenring über die Holzdauben. Unter den Hammerschlägen von Küfermeister Josef Breit entsteht ein 1000 Liter Holzfass. Wie viele von diesen Fuderfässern in seiner Werkstatt entstanden sind, hat Breit nie gezählt. 12 Stunden Arbeit hat er mit so einem Fass. Die Werkstoffe sind einfach.
Holz und Eisen. Das Holz für den Rumpf und der Beschlag ist Eisen. Und zum Abdichten brauche ich noch Ried, Schilf, Böttcherschilf. Das kommt aber nur in den Boden, in die Fuhren und hier oben nur zwischen den Fuhren so weit rein.
Das Kunststück besteht darin, die Holzdauben so zu biegen, dass sie später die Fassform annehmen. Küfermeister Breit steht mit 68 Jahren allein in seiner Werkstatt. Einen Lehrling hat er in all den Jahren nie gefunden. Keiner will den Beruf des Fassmachers mehr erlernen. Und heute ist Josef Breit auch der allerletzte Küfer an der ganzen Mosel.
Das Einzige ist schade, dass der Beruf ausstirbt. Das kam teils durch die Kunststofffässer. Die Winzer waren praktisch gezwungen, auf größere Fässer sich umzustellen. Die Plastik-Kunststofffässer, die konnte man in Ställe und Scheunen aufstellen.
Josef Breit will weitermachen, solange er kann. Aber dass es bald mit dem Beruf des Holzküfers vorbei sein wird, das kann er nicht aufhalten.
Eigentlich bin ich traurig, dass der Beruf ganz ausstirbt. Wenn doch nicht in naher Zukunft sich einer einschließt, dann ist es vorbei. Finanziell wäre ein großer Nachteil für die Winzer auch. Die Holzfässer, eine kleine Reparaturen wären alle überflüssig. Können sie alles vernichten. Können sie noch als Brandholz verbrauchen.
Der Holzküfer Josef Breit lebt heute nicht mehr. Er ist 2015 gestorben und 86 Jahre alt geworden. Seinen Weinberg und das Familienunternehmen, das gibt's aber noch. Wenn Geschäftsmodelle am Ende sind, ist das natürlich immer auch ein schmerzhafter Prozess. Manche Branchen werden überholt vom technischen Fortschritt, andere überholt die politische Agenda und wieder andere kommen schlichtweg aus der Mode. So ist es der Hutbranche gegangen. Noch vor rund 100 Jahren hat man ja quasi niemanden ohne Kopfbedeckung auf der Straße getroffen. Heute fällt eher auf, wer noch einen Hut trägt. Vor rund 20 Jahren hat die letzte Hutmacherin in Kaiserslautern ihren Laden aufgegeben. Unser Reporter Frank Krones hat Hertha Krämer im Jahr 2004 besucht.
Das ist hinten,
wo?
Wo das Futterband zusammengenäht ist. Jetzt gucken Sie mal, wie schön der ist.
Hertha Krämer ist in ihrem Element. Eine Stammkundin sucht ihren Rat. Es geht um einen bordeauxroten Hut mit schräg zulaufender Krempe. Ein schönes Stück, da sind sich Hutmacherin und Kundin Hedwig Hess einig. Sie vermisst den Hutladen jetzt schon, gibt sie gedrückt zu.
Ich komme schon lang zu der Frau Krämer. Ja. Ich habe auch oft Änderungen gehabt. Ne? Das hat sie immer schön gemacht. Und jetzt ist Schluss.
Es muss sein, sagt Hertha Krämer, die letzte Hutmacherin in Kaiserslautern. Die Nachfrage wurde immer weniger. Mit Tränen in den Augen sieht sich die zierliche Frau mit den schneeweißen Haaren noch einmal um. Nur noch wenige Hüte liegen im Schaufenster. Der Rest ist schon in Kisten verpackt. Hertha Krämer kann sich noch an Zeiten erinnern, als es mehr als einen Hutmacher in Kaiserslautern gab und als ihr Handwerk noch goldenen Boden hatte.
Ich kam aus der Schule, bin in die Lehre und meine Lehrstelle war da hinten in der Hartmannstraße. Und nach meiner Lehre ging ich in die Fackelstraße. Das war ein größeres Geschäft. Da hatten wir 3, 4 Lehrlinge und da hatte ich schon meine Gesellenprüfung gemacht und dann kamen immer Junge dazu und es war schön.
Die 50er und 60er Jahre waren die große Zeit der Hüte. Aber schon zu Beginn der 70er musste Hertha Krämer um ihr Auskommen kämpfen.
Wie die Jeansmode und wie die Autos immer mehr wurden, ging der Hut immer mehr zurück.
Hertha Krämer war über 50 Jahre lang Hutmacherin mit Leib und Seele. Bereut hat sie ihre Berufswahl nie.
Ich habe das gern gemacht. Es war mir nicht ums Geld. Ich würde es immer wieder tun, auch mit wenig Verdienst.
Wer heute Hutladen und Kaiserslautern googelt, wird aber wieder fündig. Petra Häfner betreibt dort einen und sie sagt, sie habe Hertha Krämer zwar nie persönlich kennengelernt, habe aber Kundinnen und Kunden, die berichtet haben, dass Frau Krämer noch einige Jahre Hüte in ihrem Wohnzimmer verkauft habe. Für die treueste Kundschaft, versteht sich. Bei Berufen und Branchen gibt es aber natürlich nicht nur modische Entscheidungen, an denen sie hängen, sondern auch politische. Prominentestes Beispiel ist sicherlich die Klimapolitik. Viele Länder haben schon angekündigt, mittelfristig keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zuzulassen. Ölheizungen gehören schon vorher hier in Deutschland zum Auslaufmodell. Und wer sich hier spezialisiert hat, kann natürlich die bestehenden Systeme noch eine Weile am Laufen halten, aber die Zukunft findet eben woanders statt. In gewisser Weise als Mittler zwischen der Politik, die solche Entscheidungen trifft, und den Menschen, die unsere Wirtschaft täglich betreiben, gibt es die Bundesagentur für Arbeit. Die macht ja nicht nur Statistiken, wer wie erwerbstätig ist oder nicht, sondern sie vermittelt auch in Jobs, in Weiterbildung. Und deswegen habe ich mit Heidrun Schulz gesprochen. Sie ist die Vorsitzende der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland. Und ich habe sie gefragt, wie gehen Sie als Bundesagentur für Arbeit mit solchen Vorgaben der Politik um, bei denen ja klar ist, dass viele Menschen eine neue Perspektive brauchen und dass diese Menschen früher oder später wahrscheinlich bei Ihnen auf der Matte stehen.
Nun, das ist für uns eine grundlegende Bedingung, die wir natürlich in unserer Arbeit an jeder Stelle mit einbeziehen. Wobei es auch so ist, dass es jetzt weniger für uns die Frage ist, woher die Änderung am Arbeitsmarkt kommt, sondern vielmehr die Frage, wie wir gut damit umgehen können. Gerade unsere Region hat ja wirklich Übung darin, Konversion beispielsweise sehr erfolgsbringend zu gestalten. Auch die Unternehmen, die sich ja ändern wollen, ändern müssen, um die entsprechenden Fachkräfte mit den richtigen Qualifikationen zu bekommen.
Nun ist es so, bei Mode, bei Technik, da hat man keinen direkten Ansprechpartner, bei der Politik natürlich schon. Also wenn Sie den Wandel, der derzeit stattfindet, sich anschauen, wie nehmen Sie den wahr?
Also es ist schon so, dass dieser Wandel, der derzeit stattfindet, aus den unterschiedlichsten Quellen gespeist wird. Was für uns dann immer wichtig ist, ist, dass wir sagen können, wir können jetzt schon absehen, diese Entscheidung hat diese und jene Folge. Wir sollten ganz frühzeitig gucken, dass wir die entsprechenden Mittel an Bord haben, um Qualifizierungen bezahlen zu können und alles an möglichen Informationen zur Verfügung stellen. Wenn ich aber ganz speziell nochmal einen Blick auf Berufsfelder lege, früher hätte ich immer gesagt, es gibt überhaupt nichts, von dem ich sicher sagen kann, das gibt es in 10 Jahren noch. Heute könnte ich mit Sicherheit sagen, alles, was im Bereich Pflege, im Bereich Pflegemanagement, im Bereich Umgang mit der alternden Gesellschaft liegt, wird es sicher noch geben.
Wenn wir jetzt die Perspektive umdrehen, es gibt ja auch viele Bereiche und Branchen, die finden gar keine Bewerberinnen und Bewerber, speziell in der Ausbildung im Handwerk ist es so. Wie passt das denn zusammen, dass einerseits diese Verunsicherung ja schon irgendwie da ist und andererseits Branchen, von denen klar ist, dass es sie immer geben muss? Sie haben die Pflege angesprochen bei einer alternden Gesellschaft, aber auch Bäckereien, Friseurhandwerk, Berufe im Baugewerbe, Lehrstellen unbesetzt lassen müssen.
Ja, das ist ein Punkt, der ist ein Stück weit auch davon abhängig, dass in meinen Augen vollkommen zu Unrecht die Bilder über diese Berufe, die in den Köpfen sind, in vielen Fällen nicht mit den Realitäten übereinstimmen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir sehen, dass wir mit Sicherheit im Bereich Sanitär, Heizung, Klimatechnik auf absehbare Zeit gute Beschäftigung haben werden. Und auf der anderen Seite sehen, dass wir dort enorme Schwierigkeiten schon seit Jahren haben, A, Bewerber und Bewerberinnen für die Ausbildung, aber auch die entsprechenden Fachkräfte zu finden, dann hängt das sehr, sehr stark mit dem Bild in der Gesellschaft von diesem Beruf zusammen, aber ganz bestimmt nicht mit den Beschäftigungs- und auch nicht mit den Verdienstmöglichkeiten.
Heidrun Schulz hat diese Erfahrungswerte mit uns geteilt. Sie ist die Vorsitzende der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz Saarland und hat schon viele Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt in der Agentur für Arbeit erlebt. Gerade dem Handwerk fehlt der Nachwuchs. Das ist natürlich nicht gut. Und doch, es kann auch gut ausgehen, sich Nachwuchs ranzuziehen. Unsere Reporterin Sarina Fischer hat einen jungen Metzger aus dem Glottertal getroffen, der dort ins Familienunternehmen eingestiegen ist.
Das, was man hier so klackern hört, das ist eine Wurstmaschine. Ich stehe hier vor einem großen Trichter. Da ist so eine Wurstpaste drin und die wird durch einen Schlauch gepresst in Wursthöhlen hinein und genau portioniert abgeschnitten. Und das macht gerade hier der Max Reichenbach. Das ist ein junger Metzger. Hallo Max.
Hallo.
Ist das eine typische Tätigkeit für einen Metzger?
Ja, je nachdem, wo man arbeitet schon. Wenn man in der Produktion ist, wie ich jetzt gerade, dann ist das schon eine typische Tätigkeit.
Sie sind ja ein sehr junger Metzger, 20 Jahre alt und erst frisch im Beruf sozusagen. Warum haben Sie sich denn für einen Beruf entschieden, den immer weniger junge Leute machen wollen?
Der erste Grund bei mir, weil wir einen Betrieb zu Hause haben oder eine Metzgerei, habe ich das schon von klein auf immer mitgemacht, immer mitgearbeitet und habe das immer gesehen und wollte es auch immer machen. Ich fand es immer cool, was die so machen und habe natürlich den Beruf dann auch kennengelernt, habe gesehen, wie abwechslungsreich der ist und was man da für Möglichkeiten hat.
Was sind das denn für Möglichkeiten? Wie abwechslungsreich ist der?
Da gibt es ja verschiedene Tätigkeiten, also jetzt gerade bei uns. Es beginnt bei der Schlachtung, die Zerlegung, die Wurstproduktion, Schinkenproduktion. Man kann in den Verkauf, Partyservice oder in die Küche.
Der Metzgerberuf hat ja manchmal ein sehr blutiges und schlechtes Image. Stimmt das denn oder wie ist der Beruf eigentlich?
Ja, das Image stimmt eigentlich überhaupt nicht. Der Beruf ist weder blutig, Sie sehen ja jetzt hier auch kein Blut. Und wenn man auch in der Schlachtung ist oder so, da ist auch kein Blut, das Blut wird abgesaugt, da hört man kein Gegrunze, kein Gequieke. Also eigentlich ist der Beruf ziemlich harmlos und das ist ja auch nicht die Haupttätigkeit, weil die meisten eigentlich auch gar nicht mehr selber schlachten.
Was macht Ihnen denn besonders Spaß an dem Beruf, gerade als junger Metzger?
Ja, für mich ist das Tolle halt, wenn ich was herstellen kann. Ich habe am Anfang ein Stück Fleisch und bis ich dann fertig bin, habe ich halt eine Feinkostpastete oder einen schönen Schinkenaufschnitt oder irgendwas liege. Und es ist nicht so wie jetzt, wenn ich im Büro bin, als blödes Beispiel, ich tippe irgendwas in den Computer, dann habe ich halt irgendwas reintippt und habe am Schluss irgendeine Zettel, sondern so, ich habe ein Produkt dann weiß ich, was ich gemacht habe und das macht mir am meisten Spaß, da bin ich dann auch stolz drauf, wenn ich so ein Produkt hergestellt habe.
Super, danke für den Einblick und noch viel Erfolg bei der Produktion.
Kein Problem.
Unsere Reporterin Sarina Fischer hat Max Reichenbach getroffen. Das war 2017 und er war noch in der Ausbildung. Er ist dabei geblieben, heute ist Max sogar Meister und arbeitet weiter im Familienbetrieb in Glottertal. Nun hat nicht jeder einen Familienbetrieb, in dem sie oder er gerne arbeiten möchte. Deswegen komme ich nochmals zurück auf das Gespräch mit Friederike Müller-Friemaut, Professorin an der Hochschule für Ökonomie und Management in Köln. Ich wollte von ihr noch wissen, was die Zukunftsunsicherheit mit dem Verhältnis zwischen Unternehmen und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern macht. Früher war es ja so, warst du beim Daimler, hattest du den Mercedes-Stern quasi auf der Stirn. Dass so jemand zu einem Konkurrenzunternehmen geht, war ja fast ausgeschlossen. Heute ist die Situation viel agiler. Wie reagieren da die Unternehmen?
Was hier wegfällt in vielen Unternehmen, das wollen ja auch alle Beteiligten, vielleicht die Führungskräfte nicht unbedingt, aber alle sonstigen, nämlich Hierarchie rausnehmen. Wir haben ja schon viele Betriebe, die haben eine flache Hierarchie. Das hat große Vorteile für Kultur und Klima, hat aber große Nachteile für das Thema Karriere, weil du kannst den Leuten ja ihre Karrierestufen, die sie dann einfach hochklettern können, nicht mehr bieten. Und da muss man irgendwas anderes sich einfallen lassen. Und da gibt es auch in Deutschland viele tolle Betriebe, unsere Hidden Champions, die großen Mittelständler, aber auch überhaupt viele Mittelständler, die sind da sehr am Experimentieren. Stichwort Haufe Omantis, die waren stark in der Presse mit dieser Idee, mit sogenannten spiralförmigen Karrieren. Ganz interessantes Modell. Du gehst eine Zeit lang in Führung, in einem Team, einer Abteilung, einem Bereich, das ist mal egal. Und wenn sich die Situation ändert, kann es sein, dass für diesen Bereich eine andere Führungskraft besser wird. Das nennen die spiralförmige Karrieren. Und das ist ein Versuch, Menschen zu ermöglichen, eben in Führung zu gehen, aber dieses Führungstableau sozusagen nicht stetig, wie wir das aus der Hierarchie ja kennen, sozusagen bis zum Lebensende, jetzt mal übertrieben besprochen, aufrecht zu erhalten. Also bisher war es ja so, dass ich meinetwegen mich ausbilden lasse. Ich studiere, ich mache Überstunden, vielleicht gehe ich auch mal ins Ausland und. Das heißt, ich qualifiziere mich, bin dann auf einer hierarchischen Führungsebene und wenn ich da jetzt keine goldenen Löffel klaue, dann kann ich da bleiben. Heute auch nicht mehr bis zur Rente, aber da bin ich erstmal relativ safe. Und das funktioniert nicht mehr. Und dann ist die Frage, wie ich in einer sehr ungewissen und volatilen Welt Menschen Führungsoptionen anbiete, ohne diese Sicherheit, die durch die reine Hierarchie früher hergestellt wurde, ohne die noch bieten zu können.
Haufe, das ist ein Softwareentwicklungsunternehmen und ich habe gehört, dass der Chef dort, der ja dann quasi sich hat abwählen lassen, tatsächlich auch wieder zum Entwickler geworden ist. Der ist wirklich in die Produktentwicklung wieder gegangen. Ich weiß nicht, ob die das transparent gemacht haben, aber ist dann quasi meine Gehaltsentwicklung mehr oder weniger auch von meinen Aufgaben und meiner Rolle abgekoppelt? Weil das war ja früher normalerweise, ne? Du wirst Chef, kriegst mehr Geld.
Ja, da muss man sich natürlich über die Gehaltsstufen Gedanken machen. Das kann man sehr unterschiedlich handhaben. Und jetzt mal unabhängig vom Gehaltssystem, man kann die Stufungen ändern. Ja, man kann weniger Stufungen nehmen und innerhalb einer bestimmten Qualifikationsstufe, so würde ich das mal formulieren, die ja unabhängig sein kann davon, ob ich ein Team führe oder nicht, auf dieser Qualifikationsstufe die Gehälter konstant halten.
Das heißt, auch da ist letztlich eine Ungewissheit drin, die aber auch Chancen eröffnen kann, weil ich könnte mir vorstellen, in solchen Unternehmen, die sich so aufstellen, ist zum Beispiel für Quereinsteiger, ist es viel leichter reinzukommen.
Ja, das ist jetzt die andere Seite der Medaille. Was machen die Mitarbeiter?
Damit kommen wir nämlich zu den Mitarbeitern. Ja. Und da habe ich mich dann gefragt, also ich meine, das klassische Modell bei einer Firma in meinem Stadtteil eine Ausbildung zu machen, dann 40, 50 Jahre dort zu arbeiten und in Rente zu gehen, ist ja schon lange obsolet. Aber was mache ich denn, wenn ich feststelle, mein Unternehmen hat vielleicht nicht das beste Zukunftskonzept. Ich denke nur zum Beispiel an die Getriebehersteller hier in Baden-Württemberg, die ja auch noch vor ein paar Jahren Leute ausgebildet haben, genau für diese Tätigkeit, wo jetzt klar ist, okay, das können die halt nicht 40, 50 Jahre machen, im Gegenteil.
Ja, also wenn sie in einem Job sind, der es gestattet, dass sie sich informationstechnologisch fort- und weiterbilden und da sozusagen in ihrem Feld modernitätsadäquat arbeiten können, ja, dass sie auf der Augenhöhe des technologischen Wandels sind, dann haben sie in sehr vielen solcher Berufe noch wirklich gute Chancen, aber sie müssen sich dann natürlich weiterqualifizieren. Ein anderer Tipp, den ich für wirklich interessant und sinnvoll halte, ist, sich zu überlegen, in welchem Kompetenzfeld will ich denn arbeiten und bleiben? Und zwar wirklich mal unabhängig von dem Unternehmen. Also was wir beobachten so Richtung Zukunft ist, dass sich Loyalitäten stark verändern. Also in unserer Generation war das ja noch so, Sie haben das gerade angesprochen, ich arbeite beim Bayer oder ich arbeite beim Daimler. Und das hat sich so stark verändert. Ja? Also wir haben teilweise im Innovationsbereich, nennt man das Innovationsnomaden. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Sie sind da eine tolle Innovationstruppe und haben Ahnung von IT und werden jetzt von irgendeinem Unternehmen rausgekauft. Die Innovationsleiterin wird rausgekauft und fragt danach, kann ich meine Leute mitbringen? Dann sagt das neue Unternehmen, kein Problem. Dann geht die zu ihrem Team und sagt, pass mal auf, Leute, ich habe einen geilen Job. Wir arbeiten hier so toll zusammen. Wir mögen uns und eigentlich würde ich gerne mit euch weiterhin zusammenarbeiten. Dann wandert das ganze Team, also Stichwort Innovationsnomaden, dann wandert das ganze Team zum nächsten Unternehmen. Egal, wie die Marke ist, Hauptsache es ist die richtige Branche. Hauptsache, sie können im Grunde das weitermachen, wo ihre Kernkompetenz liegt, mit einem Umfeld, das das mag. Und diese Idee sozusagen, sich nomadisch durch die Branchen und Unternehmen durchzubewegen, wenn sie zum Beispiel ITler sind und KIs bauen können oder so, das ist ein guter Pfad, der wirklich Zukunftsrobustheit und Resilienz in der Berufswahl garantiert beinahe. Ja, das ist aber eine sehr ungewöhnliche Art und Weise der Berufsplanung. Also in so eine Berufsplanung waren wir als Erwachsene nicht drin und ich bezweifle, dass die Jugendlichen oder die jungen Leute heute das so bewusst überhaupt tanken.
Noch ein paar Karrieretipps fürs 21. Jahrhundert von Friederike Müller-Friemaut, Professorin an der Hochschule für Ökonomie und Management in Köln. Und das war der SWR Aktuell Kontext, irgendwas mit Jobs mit und ohne Zukunft. Ich heiße Sebastian Felser und bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie noch mehr zum Thema Berufsperspektiven erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Podcast der Kolleginnen und Kollegen aus der SWR Wirtschaftsredaktion Zeig mir deinen Job. Finden Sie auf der gleichnamigen Internetseite oder genauso wie den SWR Aktuell Kontext in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.